Der zweite Spieltag der Männer-EM ist zu Ende und ey, was für ein Fußball-Samstag das war. Über die Partien Georgien gegen Tschechien, Türkei gegen Portugal und Belgien gegen Rumänien spreche ich mit Tim Rieke. Los geht's.
Hallo.
Sie hören den Rasenfunk. Alles zur EM der Männer.
Tja, hier schließt sich der Kreis. Am Mittwoch durfte ich den Anfang des zweiten Spieltags hier besprechen. Jetzt geht es um die letzten Spiele in Gruppe E und F. Ich freue mich, dass an meiner Seite ein geschätzter Autor des Spielverlagerungsteams ist, der außerdem als Jugendtrainer arbeitet. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich.
Ja, lass uns starten direkt in diesen Spieltag. Da war ja einiges los und wir wollen in Hamburg starten beim 1-1 zwischen Georgien und Tschechien. Das spielt lange vor allem nur eine Mannschaft und das sind die Tschechen. Direkt nach 3 Minuten ist Georgiens Mamardaschwili doppelt gefordert. Nach 24 Minuten jubelt dann das Team um Adam Scholek. Allerdings nimmt Schiedsrichter Daniel Siebert das Tor nach VAR-Eingriff zurück. Der Grund ist ein Handspiel. Ja, und kurz vor Ende der ersten Halbzeit soll die Kombination VAR und Handspiel nochmal eine Rolle spielen. Ranac bekommt den Ball an die Hand, den fälligen Strafstoß verwandelt dann Mikau Tadze zum 1-0. Und in der zweiten Halbzeit wechselt Hašek und bringt unter anderem Lingard, der in der 59. Minute einen Kopfball nach Ecke an den Pfosten setzt. Und Patrick Schick ist dann da, um den Abstauber abzustauben quasi, zum 1-1. Ja, und danach spielt eigentlich weiterhin nur Tschechien. Am Ende sind 27-5 Torschüsse. Aber es ist am Ende eben nur dieses Unentschieden. Tim, ist es bitter am Ende für die Tschechen, dass sie nur einen Punkt hier mitnehmen?
Ja, das auf jeden Fall. Also nach der Leistung muss man sagen, sehr, sehr bitter. Kam sie ja auch ein Stück weit überraschend, wie sie aufgetreten sind. Ganz andere Ausrichtung als im ersten Spiel. Im Großen und Ganzen kann man ja eigentlich sagen, es sind zwei Mannschaften da aufeinander getroffen, die einen sehr, sehr offensiven Ansatz beide verfolgt haben. Am Ende muss man sagen, bei den Tschechen viel mehr rausgesprungen als bei den Georgiern, obwohl sie eben beide so offensiv agiert haben, was, glaube ich, zum einen daran lag, dass die Georgier einfach gegen den Ball etwas passiver verteidigt haben. Das heißt, sie haben sich weiter zurückfahren lassen. Wurde dann relativ häufig ein 5-4-1 gegen den Ball und dadurch hatte Tschechien einfach noch viel mehr Spielanteile und konnte die eigene offensive vertikale Spielanlage auch viel, viel besser noch nutzen als die Georgier, die eben dann seltener den Ball hatten. Wenn sie ihn mal hatten, haben sie auch sehr furios, sehr vertikal nach vorne gespielt, viele Dribblings genutzt. Gutes Zusammenspiel eigentlich, was man von ganz, ganz vielen Mannschaften schon bei dieser EM gesehen hat, eine sehr, sehr offensive Ausrichtung. Nur die Tschechen haben das halt mit einem sehr aggressiven Pressing verbunden und konnten dadurch Georgien immer weiter hinten reindrücken, während Georgien ja sich relativ weit hat zurückfallen lassen, was den Tschechen dann so ein bisschen in die Karten spielte. Ich glaube, sie wollten sich nicht auf so eine extreme Abwehrschlacht einlassen, wie sie es mussten. Also sie wollten sicherlich schon erstmal etwas passiver verteidigen, dann auf Umschaltsituationen lauern. Aber dass sie sich so weit hinten reindrücken haben lassen, lag dann auch einfach an der sehr, sehr guten Umsetzung der Tschechen, die wirklich für mich überraschend nicht nur einfach sehr offensiv gespielt haben, sondern diese offensive Ausrichtung auch gut umgesetzt haben, von der Qualität auch einfach. Eigentlich vom Personal, die Tschechen ja wirklich eine sehr, sehr wuchtige Mannschaft. So, sie haben viele athletische Spieler, so Suček, der Kapitän mit seinen 1,90 von West Ham, ist ja irgendwie so das Paradebeispiel. Schick ist klar auch ein sehr spielstarker Stürmer, aber hat gleichzeitig auch einen extrem wuchtigen Körper. Und da haben sie ja wirklich viel Tempo, viel Kraft, viel Power bei den Einzelspielern, konnten das aber wirklich auch mit einem spielerisch sehr, sehr guten Ansatz kombinieren. Und waren dann tatsächlich sogar in den Zwischenräumen, zwischen den Linien, immer wieder mit spielerisch, technisch sehr, sehr guten Aktionen, viele Ablagen, kurze Kombinationen, konnten sich da echt immer wieder gut durchspielen. Was man vielleicht bei den Spielertypen nicht so unbedingt erwartet hätte, aber auch da wirklich eine sehr, sehr gute Leistung. Schick natürlich auch da wieder geglänzt, dazu die Sechser immer wieder gut unterstützt. Czerny, der bei Wolfsburg jetzt nicht so eine wahnsinnig auffällige Saison hatte und jetzt ja auch im ersten Spiel nicht gestartet hat, ein bisschen überraschend vielleicht reinkam, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen in dem Spiel. Also ich fand ihn bei Wolfsburg bisher jetzt noch nicht so stark, deswegen eigentlich auch so ein bisschen nachvollziehbar, dass er da nicht so viele Spielanteile hatte, aber jetzt in dem Spiel wirklich sehr, sehr gut, immer wieder gute Positionen gefunden, gute Auftaktbewegung, schnelle Doppelpässe eingeleitet, das war wirklich schon stark, also guter Auftritt der Tschechen, muss man sagen.
Ja, ich fand es deshalb so, also da stehst du natürlich als Trainer auch in der Halbzeitpause vor so einer Aufgabe, weil du denkst eigentlich, naja, wir haben ja eigentlich alles richtig gemacht, die erste Hälfte, 8-1 Schüsse aufs Tor, so im Vergleich zu den Georgiern, und also dann halt durch diesen Elfmeter in Rückstand zu geraten, ist natürlich ja extrem, ja, ungünstig, ne, und extrem bitter, und er hat dann ja eben auch reagiert und unter anderem Linger für den auch starken Czerny gebracht, aber ich fand gerade Linger war auch nochmal richtig starke Ergänzung in diesem tschechischen Team, also der war gefühlt bei jeder zweiten Offensivaktion der Tschechen in dieser zweiten Halbzeit mit drin, wie gesagt, verlängert oder beziehungsweise kopft den Ball an den zweiten Pfosten, immer wieder auch gerade bei Standardsituationen, wo immer der zweite Pfosten eigentlich besetzt war von den Tschechen, das haben die Georgier, hatte ich das Gefühl, irgendwie nicht so richtig in den Griff bekommen, dass da immer wieder einer stand, dass immer wieder erstmal auf den, ich sag mal, zweiten Ball geguckt wurde, immer wieder auf die Verlängerung. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, jemand, der wahnsinnig großen Anteil daran hatte, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, ist Mamardaschwili, also der Torhüter der Georgier. Er hat Dinge da rausgekratzt. Also ich habe 11 Paraden sind es am Ende. Laut Sofascore hat er 3,19 Tore verhindert. Das ist natürlich Wahnsinn, muss man natürlich ganz ehrlich so sagen. Und man muss dann, glaube ich, einfach Georgien auch irgendwie den Respekt zollen, ne? Dass sie am Ende diesen Punkt verteidigen, weil sie ja sogar, sie sind ja die Mannschaft, die am, die allerletzte Chance gehörte ja ihnen mit Lobjanice, der eigentlich perfekt in Szene gesetzt wird, dieses 2-1, dieser Konter in der Nachspielzeit, und dieses Ding dann so klaglos irgendwie übers Tor setzt, aber am Ende ist es natürlich trotzdem der erste EM-Punkt für Georgien. Wie schaust du auf die Georgier generell? Also ich fand das Spiel gegen Türkei ja über weite Strecken auch wahnsinnig gut. Das verlieren sie halt. Hier holen sie ihren Punkt.
Ja, du hast ja die Konterchance gerade schon angesprochen am Ende. Das war ja auch nicht die einzige, die sie hatten, muss man sagen. Und da haben die Tschechen sicherlich auch das ein oder andere Mal ein bisschen Glück gehabt, weil sie in der Absicherung, so gut sie gespielt haben und so viel Druck sie gemacht haben, in der Absicherung nicht immer so gut war. Teilweise beide Sechser sehr weit aufgerückt, dadurch eigentlich dann so der Raum vor der Kette oft verwaist, und Georgien kam da immer wieder mit ihren ja, Offensivleuten dann in gute Dribbling-Situationen für Konter rein. Gab ja ein, zwei andere Szenen noch im Laufe der zweiten Halbzeit, wo sie hätten in Führung gehen können. Das war, glaube ich, alles nach dem 1-1. Ich glaube, beim Stand von 1-0 hatten sie jetzt keine Großchance, um auf 2-0 zu stellen, sondern ich glaube, alles bei 1-1. Insgesamt Georgien hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen, weil es wirklich, ja, wenn sie den Ball haben, man sieht, dass sie gar nicht so ein typischer Außenseiter sind, der irgendwie auf Sicherheit geht. Also klar, wenn sie verteidigen, dann ziehen sie sich auch mal weit zurück, versuchen irgendwie am Strafraum zu verteidigen, verlassen sich dann ein Stück weit auch auf ihren Torwart, das stimmt. Aber wenn sie den Ball haben, dann nehmen sie auch wirklich in Kauf, Aktionen zu machen, wo man sagt, okay, die Erfolgsquote ist relativ gering oder die Erfolgswahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber wenn es klappt, wird es eine große Chance, und wenn es nicht klappt, ist der Ball halt weg. So, dann das nehmen sie einfach in Kauf. Dann geht halt auch mal ein Offensivspieler ins 1-3 Dribbling und versucht einfach auf so ein bisschen durchzukommen. Hat auch dann natürlich die Fähigkeiten im Dribbling, vom Technischen, von Richtungswechseln und so weiter, dass er schon irgendwo nicht völlig aussichtslos in diese Situation reingeht, sondern sagt, okay, vielleicht eine 20-30% Chance, da durchzukommen, habe ich. Und wenn die aufgeht, dann wird's sehr, sehr gefährlich. Und das ist auf jeden Fall eine sehr erfrischende Herangehensweise, diese Art zu spielen. Halt auch einfach mal das Risiko einzugehen und diese Fehlschläge mit in Kauf zu nehmen. Was ja, glaube ich, so zum Beispiel in der deutschen Fußballkultur nicht so richtig der klassische Approach ist, wie man als Außenseiter vorgehen sollte, so oder generell, wie man quasi Fußball denkt. Das ist ja häufig schon so, dass man so ein bisschen riskante Dribblings, Unterzahl-Dribblings nicht so gerne sieht, weil man sagt, okay, das ist einfach zu verschwenderisch, es ist nicht rational genug oder es ist nicht es ist nicht systematisch genug irgendwie. Von daher ist das schon eine sehr spezielle Spielweise, die aber auf jeden Fall auch ihre Berechtigung und ihre Vorteile hat und für den Zuschauer meistens sehr, sehr spektakulär ist. Von daher, ja, kann man sich da eigentlich nur freuen, dass man so eine Mannschaft auch dabei hat. Und wie gesagt, das hat ja auch in vielen Situationen irgendwo für Gefahr sorgen können. So, weil immer dann Aktionen dabei sind, wo man in diesen Dribblings durchkommt, wo man den Gegner zu Fehlern zwingt, zu verteidigen zwingt, wo man zumindest mal, wenn man auch nicht direkt zum Abschluss kommt, vielleicht irgendwo Raum überbrücken kann, Entlastung schafft, zum Strafraum des Gegners kommt, den Mitspielern Zeit gibt, um nachzurücken und so weiter und so fort. Ja, da haben die Georgier mir gut gefallen. Die Frage ist dann so ein bisschen, dass es wahrscheinlich relativ schwierig wird, weil sie ja im letzten Spiel eigentlich jetzt auf den Sieg angewiesen sind. Und ja, dafür müssen sie natürlich auch irgendwo nicht nur vorne die Tore machen, sondern dürfen auch eben nicht zu viele kassieren. Und wenn man dann vielleicht sich ein, zwei fängt, dann wird es halt vorne relativ schwierig, so viele zu machen, dass man gewinnt. Und sie mussten sich jetzt heute relativ stark auf den Torhüter verlassen. Das heißt, gegen den Ball bräuchte es eigentlich eine Steigerung. Mal schauen.
Ja, ich fand es noch relativ interessant. Ich hatte das Gefühl, dass sie irgendwann auch aufgehört haben, viel auf Flanken zu setzen. Also es kam halt auch keine einzige Flanke an, auf jeden Fall laut SofaScore. Auch bei den Tschechen kam jetzt von 46 Flanken insgesamt nur 9 an. Also es war gut, dass Max das nicht sehen musste, lass es uns so formulieren. Das war es nicht, aber ich fand dafür schön, dass eben auch viel eben durch Spielerische ging, also wirklich durch Kombinationen. Und ich muss echt sagen, also ich habe Georgien vorher nicht viel zugetraut und ich sage es gerne auch nochmal dafür, dass es deren erste EM ist. Macht's unfassbar viel Spaß, den zuzugucken. Klar, Willy Sagnol ist kein unbekannter Trainer. Man weiß so ein bisschen, was sein Plan ist mit einer Mannschaft, aber trotzdem muss man das ja auch erstmal aufs Feld bekommen. Und ich finde, das machen sie wirklich stark. Und klar, also klar muss man am Ende sagen, muss Tschechien hier sicherlich mehr Tore machen, aber am Ende ist es natürlich schon schön zu sehen, dass eine gute Torhüterleistung auch belohnt wird. Und das war bei Georgien ja definitiv so. Und das kann natürlich auch einfach, wenn du sonst vielleicht spielerisch, klar, gibt es da auch gute individuelle Spieler, aber gegen Tschechien mit Schick, Loschek und Co. wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber da fand ich, war ich sehr überrascht und gerade die zweite Halbzeit hat mir auch enorm viel Spaß gemacht, da einfach zuzuschauen.
Ja.
Gut, möchtest du noch was zum Spiel sagen oder sollen wir weitergehen?
Ich glaube, wir können direkt zum nächsten Spiel übergehen.
Perfekt, genau. Und das fand nämlich, das zweite Spiel des Samstags fand in Dortmund statt, zwischen der Türkei und Portugal. Am Ende ein doch relativ deutliches 3:0 für die Portugiesen. Super turbulentes Spiel, bekommt in der 21. Minute sein erstes Tor durch Bernardo Silva. Nach einer starken Vorarbeit von Mendes landet der Ball eben bei ihm im 16er und er kann dann ja mehr oder weniger ohne groß Gegnerdruck den Ball einschieben. Die Türkei versucht viel, bleibt aber eher glücklos und beschert Portugal in der 29. Minute das 2:0. Akaidin spielt einen Rückpass an Bayindir vorbei ins eigene Tor. natürlich ein Eigentor, das sechste in dieser EM, nachdem eigentlich auch ein Angriff der Portugiesen vorher komplett schon im Sande verlaufen war. Und richtig erholen tut sich die Türkei von diesem Doppelschlag und eigenen Fehler nicht wirklich. In der zweiten Halbzeit erzielt dann Bruno Fernandes das 3-0 nach Vorlage von Ronaldo. Der Sieg bedeutet gleichzeitig den Gruppensieg und den Einzug ins Achtelfinale für die Mannschaft von Roberto Martinez. Die klassische Frage, Tim, ist auch die Höhe des Ergebnisses am Ende verdient für die Portugiesen?
Ich würde sagen, nee. Weil, also ich muss sagen, so richtig überzeugt hat mich Portugal nicht. Ich glaube auch, dass für die Türkei, ja, hört sich jetzt blöd an, es wäre mehr drin gewesen, aber im Grunde genommen stimmt's irgendwie schon, weil sie sich eigentlich, also sie schon ihre Ansätze hatten, und auch gerade auf den Offensivpositionen ja eigentlich schon gute Qualität an Einzelspielern auch haben, und das eigentlich dann mit unnötigen Fehlern zwischendrin weggeschmissen haben, diese Möglichkeit, Portugal da irgendwo vor Probleme zu stellen. Das fing eigentlich schon in der Anfangsphase an. Ich fand, dass die Türkei eigentlich relativ gut gestartet ist. So die ersten 2-3 Aktionen, Portugal im Anlaufen auch schon Probleme machen konnte, wo sie hoch attackiert haben, wo Portugal dann erstmal gucken musste, okay, bauen wir jetzt mit 3 auf, bauen wir mit 4 auf. Die Innenverteidiger noch nicht so sauber positioniert waren. Palinha jetzt auch nicht so souverän unter ganz hohem Druck. Nur das hat die Türkei dann ja relativ schnell eingestellt, obwohl die ersten 2-3 Aktionen eigentlich ganz gut waren, haben sie es dann gar nicht mehr gemacht und dann so eine Phase, bis eigentlich sie dann schon 0-1, 0-2 zurücklagen, eine Phase, wo sie relativ passiv verteidigt haben und Portugal so ein bisschen das Spiel überlassen haben, ohne dass Portugal jetzt so wahnsinnig viel daraus machen konnte, weil sie eigentlich mit relativ vielen Spielern außerhalb der gegnerischen Defensivformation aufgebaut haben und den Ball laufen lassen haben. Palinha lässt sich quasi fast zwischen die Verteidiger zurückfallen. Vitinha lässt sich weit zurückfallen. Die Flügel waren dann relativ breit. Leao breit, der Außenverteidiger dann auch breit. Teilweise 2 Flügel, wo sie eigentlich nicht 2 gebraucht hätten. Dadurch fehlten dann eigentlich gute Anspielmöglichkeiten so Richtung Zehnerposition. Bruno Fernandes, fand ich jetzt heute auch nicht so gut von seiner Positionierung. Teilweise sehr, sehr hoch. Teilweise, wenn er dann entgegenkam, kam er eigentlich zu weit entgegen. Dadurch konnte eigentlich Portugal aus dem Ballbesitz relativ wenig machen und das 1-0 war ja auch ein bisschen aus dem Nix, muss man sagen. Hatte sich nicht wirklich angedeutet. Nur, was die Türkei dann anbetrifft, haben sie einfach zu viele einfache Sachen zwischendurch dann falsch gemacht. Also das 2-0 ist natürlich maximal unglücklich so. Da es scheint ja so ein bisschen so, dass da das Kommando kommt, aber der Innenverteidiger es einfach nicht hört in der Lautstärke. So, das ist natürlich ärgerlich. Aber so viele grundlegende Sachen waren halt einfach ein bisschen zu unsauber. Wenn zum Beispiel sie attackieren wollten, der Außenverteidiger schießt raus im Pressing und die Viererkette schiebt nicht vernünftig durch. Sie haben eigentlich eine gute Pressing-Situation außen, lassen dann Rückpass zu, könnten eigentlich den Rückpass auf den Torwart durchlaufen und laufen nicht durch. Oder haben dann so Situationen, wo sie mit dem Flügel und einem Stürmer Druck machen und dann muss einfach nur der Zehner ganz normal ranschieben oder der ballferne Flügel muss ganz normal ranschieben, was eigentlich normal ist und was sie in anderen Situationen völlig selbstverständlich gemacht haben und das passiert dann einfach nicht und Portugal spielt sich dadurch raus und das war einfach in manchen Situationen zu simpel, dass sie einfach die einfachen Sachen nicht gut gemacht haben und dadurch sich auch immer wieder in Situationen gebracht haben, wo sie viele unnötige Wege gegen den Ball gemacht haben und dadurch auch Kraft gelassen haben, schieben dann sehr aufwendig zum Ball und lassen dann eine einfache Passoption auf. Dadurch wird die Verlagerung gespielt und sie müssen komplett auf die andere Seite laufen. So, da haben sie sich eigentlich ein paar Mal selber ja quasi zu Fall gebracht mit unnötigen Sachen. Ja. Und ja, das ist natürlich eigentlich ärgerlich, weil Portugal jetzt nicht so wahnsinnig stark war. Ich fand sie in der zweiten Halbzeit dann besser, die Portugiesen, muss ich sagen, wo dann im defensiven Mittelfeld ja auch gewechselt wurde, Vitinha und Neves dann da gespielt haben, Vitinha dann mehr so nach halb rechts gegangen ist, so ein bisschen in den Halbraum raus zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, sie dann da auf der Seite dann schon schwieriger zu pressen wurden, wenn sie Vitinha da hatten, Bernardo Silva und Cancelo, die immer wieder wechseln konnten, einer geht breit, der andere geht nach innen, dann tauschen sie wieder plus Vitinha noch dabei. Da war es dann schon schwierig für die Türkei Druck zu machen. In der Phase haben sie es dann mehr versucht. So nach dem 2-0 kam dann wieder, okay, jetzt versuchen wir mal höher zu attackieren. Zweimal wurden sie böse dafür bestraft, weil sie da einfach schlecht nachgeschoben sind hinterm Außenverteidiger. Da hätten sie direkt nach dem 2-0, haben sie ja zwei Riesenchancen zugelassen, wo sie das 0-3 hätten fangen können. Danach eigentlich, immer wenn sie hoch Druck gemacht haben, hat's ganz gut funktioniert und Portugal hatte nicht so eine gute Aktivität im Freilaufverhalten und musste dann eigentlich relativ viele lange Bälle schlagen, wenn die Türkei attackiert hat. Und das hätten sie vielleicht in der Phase von Minute 5 bis 25 auch schon so machen sollen. Dann ist natürlich immer ein gewisses Risiko dabei. Man muss es ja auch nicht dann komplett durchziehen, aber mal 5 Minuten wieder hoch anlaufen, dann sich wieder zurückziehen und in der Phase haben sie es halt einfach zu wenig gemacht. Nichtsdestotrotz hätte es natürlich auch sein können, wenn sie komplett die ganze Zeit attackiert hätten, dass auch da irgendwo ein Fehler drin gewesen wäre und dann wäre einer durchgerutscht. Wie gesagt, dafür waren es zu viele einfache Sachen, die nicht so gut liefen in und dann eine Leistung runterziehen, die jetzt nicht so schlecht war, wie das deutliche Ergebnis es dann vielleicht aussagt, würde ich sagen.
Ja, ich finde bei der Türkei so gerade ja zum Teil einfach frustrierend. Also ich hatte das Gefühl, Aktürkoğlu und Yilmaz, das waren ja so die in der Offensive schon so die auffälligen Spieler. Gerade in der ersten Halbzeit, da hatte ich manchmal das Gefühl, es wird immer genau gerade die falsche Entscheidung getroffen. Also du konntest auch, also aus meiner Perspektive, Aktürkoğlu irgendwann ja auch so zunehmend frustriert, dass die Aktionen noch nicht so geklappt haben, hat irgendwann dann, statt sich doch nochmal mit dem Solo durchzuspielen oder durch die Abwehr reinzutanken, dann doch schneller den Distanzschuss genommen und dadurch natürlich auch immer sehr schnell einen Konter nochmal provoziert, die Portugiesen dann durchbrechen konnten. Ich muss aber gleichzeitig auch sagen, du hast eben auch gesagt, Portugal hat dich nicht vollends überzeugt. Ich fand gerade zum Teil, also ich benutze das Wort eher ungern, aber so diese Disziplin. Also gerade Palinha holt sich relativ früh gelb ab. Also unter anderem werden ja Leao und Palinha zur zweiten Halbzeit ausgewechselt, beide gelb vorbelastet. Und bei Leao einfach, weil er schon wieder eine Schwalbe zieht, schon wie im ersten Spiel. Und sich dafür zwei gelbe Karten in den in den ersten beiden Spielen abzuholen, finde ich schon wild, vor allem wenn du zu dem Zeitpunkt schon 2-0 führst. Also ich habe auch nicht verstanden, was da sein Ziel war. Und das fand ich schon, da gab's immer wieder Momente in diesem portugiesischen Spiel, wo ich dachte, das tut ja jetzt eigentlich nicht Not. Also ihr habt die Qualität, ihr führt, ihr habt eigentlich alle Zeit der Welt, das in Ruhe auszuspielen und da euren Weg zu gehen. Und dann fühlt es sich so an, als wären die Portugiesen einfach verzweifelt. Und ich bin bei dir, ich fand es in der zweiten Halbzeit besser. Ich meine, das 3-0 ist natürlich auch katastrophal von der Türkei. Das stellen sie komplett auf Abseits. Und na, ein Pass geht durch, Vitinhas Flanke auf Ronaldo. Und der kann dann eben auch noch Bruno Fernandes mitnehmen, der dann auch hinterm Ball ist. So, das haben sie halt eiskalt ausgespielt. Aber ich bin am Ende bei dir. Ich finde das 3-0, also wenn wir auch nachher noch über das letzte Spiel des Tages sprechen, wo man sagen könnte, das hätte man vermuten können, das geht noch um einiges höher aus. Da fand ich da auch, das war dann irgendwann, ja, vielleicht auch einfach, dass die Türkei wusste, wir müssen jetzt einfach aufmachen. Und da muss ich dann auch sagen, habe ich die Wechsel nicht vollends verstanden. Also er hat zur zweiten Halbzeit gewechselt und dann eben nach dem 3-0, das zweite Mal, bringt dann in der 70. auch Arda Güler, der dann gefühlt auch vom halben Stadion gefordert wurde. Aber also ich fand die nach dem Tor, gab es auch kaum noch irgendwie Aufbäumomente von der Türkei so richtig. Oder siehst du das anders?
Ja, gut, das war dann, da war es dann schwer, ne? Also ich glaube, da wussten sie schon, wird jetzt relativ schwierig, gerade weil die Portugiesen ja in der zweiten Halbzeit dann schon ihre Ballsicherheit nochmal erhöht haben. Das konnten sie ja schon ganz gut, an den Ball laufen zu lassen. Und dann, Türkei hat es ja eigentlich schon die ganze Zeit dann noch versucht, Druck zu machen. Ein paar Mal haben sie auch noch Bälle erobert, aber mit 3 Toren Rückstand und dann gegen so einen ballsicheren Gegner immer wieder zu attackieren, war dann schon nicht so angenehm. Dafür haben sie es eigentlich ganz ordentlich gemacht. Aber wie du schon gesagt hast, so bei dem einen Gegentor dann auch zu sehen, dann in der Viererkette hinten hatten sie schon hier und da immer mal Probleme, das Ganze wegzuverteidigen und waren da ein Stück weit unsicher. Ja, ist schwierig. Also sie hatten ja schon auch, muss man sagen, die Türken mit Ball ganz gute Ansätze. Also auch da übers ganze Spiel gesehen, ein Tor wäre wahrscheinlich durchaus gerechtfertigt gewesen. Portugal hat ja, das war eigentlich ganz interessant, ganz am Anfang des Spiels, dass Portugal ja direkt hoch zugestellt hat und dann eigentlich mit Cristiano Ronaldo plus dann einem Flügelstürmer die Innenverteidiger zumachen wollten, weil sie ja quasi auf dem Papier 1-2 hatten mit Ronaldo gegen die beiden Innenverteidiger, haben dann einen Flügelstürmer hochgeschoben und dann haben sie ja gefühlt nach der ersten Situation hat dann Bernardo Silva quasi das Zeichen gegeben, okay, wir tauschen einmal die Seiten. Und dann hat Ronaldo immer den rechten Innenverteidiger zugemacht und Bernardo Silva ist auf den linken Innenverteidiger hochgeschoben, weil man offenbar dann ja mehr auf die Seite wollte, wo man die Türkei ein bisschen schwächer gesehen hat. Und dahinter war es dann eigentlich immer Mann gegen Mann aufgefüllt. Das heißt, der eigene Rechtsverteidiger geht hoch auf den Linksverteidiger der Türkei und dahinter spielt alles Mann gegen Mann. Ja, was so ein bisschen so ein Standard-Approach dann ist, wenn man hoch attackieren will im Angriffspressing, somit das Einfachste, was man machen kann, das, was man am schnellsten eintrainieren kann. Und das bietet sich natürlich bei so einem Turnier, wo man wenig Trainingszeit hat, dann auch an. Und ist auch für die Mannschaft, die da attackiert wird, nicht einfach oder nicht angenehm zu lösen, auch wenn es so relativ simpel ist, wie der Gegner spielt. Und man es eigentlich relativ klar sehen kann, was der Gegner macht, aber sich daraus zu lösen, ist trotzdem nicht so einfach. Dafür hat es die Türkei echt ganz gut gemacht über die linke Seite. Auch wenn sie da vielleicht auf der Innenverteidigerposition ein bisschen Probleme dann hatten. Auf dem Flügel haben sie sich schon ganz gut durchgespielt mit Linksverteidiger und dem Flügelstürmer, also Kadiolu als Linksverteidiger und dann der Flügelstürmer. Die hatten ja echt ein paar ganz gute Momente, konnten sich auch individuell gegen die Portugiesen, die ja wirklich so rein von den Namen her mit einer der Top-3-Besetzungen im ganzen Turnier wahrscheinlich haben, ja, durch die Bank weg eigentlich auf allen Positionen, irgendwo bei Spitzenvereinen spielen, die Man City-Fraktion und so weiter. da konnte die Türkei auf ihrer linken Seite ja echt sich ein paar Mal so mit schnellen 2-gegen-2-Situationen in Gleichzahl durchaus auch mal lösen. Da kam vielleicht ein Sechser dazu. Aber auch dann im 3-gegen-3 Gleichzahl haben sie es ganz gut gespielt. Von daher wäre da schon einiges drin gewesen. Hatten ja auch einige Abschlüsse, gerade in der ersten Halbzeit. Aber ja, hier und da vielleicht ein bisschen überhastete Versuche, nochmal eine falsche Entscheidung, hast du eben auch schon angedeutet, wenn man dann irgendwo Richtung Strafraum kam. Aber so vom Ansatz sah das eigentlich ganz gut aus und hätte, glaube ich, auch jetzt nicht jede Mannschaft geschafft, dann Portugal da so auszuspielen über den Flügel teilweise.
Ja, ich fand so ein Thema, was mir dann irgendwann doch aufgefallen war, war die Standards, also vor allem die Ecken. Hinterher waren es 9-1 Ecken und ich fand dafür, dass man dann ja doch sagen kann, okay, vielleicht nehmen wir uns dann doch mal den Standard und schauen, was wir daraus machen können, waren die bemerkenswert schlecht getreten zum Teil. Also ich finde, da haben sie größtenteils viel zu wenig drauf gemacht, dass da einfach nicht die, also am Ende irgendwie nicht so richtig mal auch irgendwie die Portugiesen rauszuziehen, dass mal eine Variante gewählt wird und dann halt rausziehen, das das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt. Also die Variabilität, auch ich glaube, am Ende waren es 5 verschiedene Schützen oder so bei den Ecken oder die, die es getreten hat. Und dafür war mir da tatsächlich zu wenig Variabilität drin. Auch gerade in der ersten Halbzeit waren die Ecken immer wieder zu lang. Also das sollte, glaube ich, auf den zweiten Pfosten gehen. Ging dann aber viel zu weit und dann stand da keiner mehr. Und das, also hätte mich dann, glaube ich, irgendwann auch frustriert als Fan im Stadion, weil du halt denkst, ja, okay, also wir haben hier schon offensichtlich ein Übermaß an Ecken und ja, dann, dass da mal nicht einer reingenickt wird, das fand ich schon irgendwann ein bisschen frustrierend.
Ja, gebrauchter Tag wahrscheinlich für die Türkei, muss man dann irgendwo konstatieren. Und wenn man jetzt dann auf den letzten Gruppenspieltag guckt, momentan rein von der Tabelle sieht es ja nicht so schlecht aus. Erstmal noch Platz 2, man hat Vorsprung auf die beiden anderen, aber trotzdem direktes Duell gegen Tschechien. So wie Tschechien heute gespielt hat, wird das eine Aufgabe. Und gerade dann so die Offensivpower der Tschechen mit Schick und den ganzen anderen Offensivspielern gegen die letzte Linie der Türkei, die so jetzt ja auch noch personell einfach gebeutelt ist, Verletzungen, Sperren und so weiter und so fort, wird, glaube ich, schon eine knifflige Aufgabe. Was, ja, muss man sich gut überlegen auch von der Türkei, wie man dann attackiert man hoch, versucht Tschechien gar nicht so in diese Situation reinkommen zu lassen, kann natürlich auch wieder das Risiko bergen, dass man dann hinten 1-gegen-1 mehr verteidigen muss mit viel Raum hinter sich. Das kann ich jetzt natürlich auch immer leicht, wenn ich jetzt fordere, dass man mehr vorne attackieren muss, kann ich das natürlich jetzt auch leicht immer hier so sagen. Und ich bin dann nicht derjenige, der am Ende das 1-gegen-1 als Verteidiger da führen muss. Aber ja, wird eine interessante Frage. Aber tendenziell wird es, glaube ich, schwierig. Also die Tschechen haben da keine so schlechten Chancen, würde ich mal vermuten.
Ja, aber da muss ich auch einfach nochmal eine kleine Ode an die EM halten. Ich finde es echt nice zu sehen, dass so viel noch offen ist am letzten Gruppenspieltag. Also klar, hat auch ein bisschen damit was zu tun, dass du eben diese Regelung mit die besten Dritten hast. Kann man sicherlich auch dann einfach im Turnierbaum so ein bisschen kritisieren, dass natürlich die hinten liegenden Gruppen dann, ja, je nachdem Vorteil, Nachteil haben, also wahrscheinlich eher ein Vorteil, weil sie eben schon wissen, was die vorherigen Dritten so veranstaltet haben, wie viele Punkte, ne, weiß man, hey, gehen wir jetzt nochmal volles Risiko oder reicht uns das 1-0 zum Beispiel schon oder so, das ist natürlich dann immer so eine kleine Frage, aber trotzdem finde ich, dass es größtenteils, und da kommen wir gleich auf die aufs letzte Spiel zu gucken, weil Gruppe E ist dann natürlich absolutes Paradebeispiel, wie spannend ein letzter Gruppenspieltag werden kann, aber ja, also gerade dieses Türkei-Tschechien-Spiel wird sicherlich auch ja eine Kampfleistung in dem Sinne. Also wird sicherlich auch emotional, da bin ich mal gespannt. Eine Sache muss ich tatsächlich noch zu dem Spiel loswerden. Ich fand es die letzten 15 Minuten echt anstrengend zu gucken, einfach weil es gefühlt alle 5 Minuten irgendeinen Flitzer gab, der auf den Rasen gelaufen bin. Und ey, ich verstehe das, dass man irgendwie seinen Moment mit dem Idol haben will, auch wenn ich weiterhin kein Fan davon bin, wie unkritisch Cristiano Ronaldo abgefeiert wird, auch gerade im deutschen Fernsehen. Aber das war echt, also man hatte selbst das Gefühl, selbst die Spieler hatten irgendwann einfach keinen Bock mehr, dass da alle 5 Minuten das Spiel unterbrochen wurde. Felix Zweier wirkte auch irgendwann etwas konsterniert. Und ja, da muss ich einfach sagen, also ich weiß nicht so ganz, was die, also dass es da irgendwie so ein großes Leck gibt im Sicherheitskonzept, also ohne da jetzt irgendwelche OrdnerInnen von Karren zu werfen, aber wow, das fand ich tatsächlich irgendwann doch durchaus sehr anstrengend, dem zuzugucken. Und ja, ich weiß, wir hatten Spielunterbrechungen in der Bundesliga durch die ganzen Investorenproteste, aber das fand ich dann doch irgendwie, da konnte man sich ein bisschen mehr drauf einstellen als das mit den Flitzern, das muss ich sagen. Ja, keine Ahnung, ist nicht so my cup of tea.
Ja, gerade wenn es so geballt ist dann, ne? Dann ist eine Spielunterbrechung, ja. 3 Minuten später die nächste, nochmal 3 Minuten später, wenn das dann immer so abgehackte Spielunterbrechungen mehrfach hintereinander sind, dann ist natürlich irgendwie blöd, ne?
Ja. ja gut, ich meine, das Spiel war dann zu dem Zeitpunkt eh schon mehr oder weniger durch. Also es war jetzt nicht so, dass irgendwie alle zwei Sekunden Konter. Ja, genau, ja, aber trotzdem. Gut, aber bevor wir auf das letzte Spiel des Samstags schauen, wollen wir hier einigen Menschen danken. In dieser Folge grüßen und danken wir Chucknies, Robert Simon, Jojo04, Bapex, Pinku, Behrendt und Alexander Schäfer. Sie sind Rasenfunk-SupporterInnen und unterstützen den Rasenfunk. Ja, meine Bitte da auch im Namen von Max und Frank, unterstützt ihn wirklich, diesen Rasenfunk. Es ist absolut weiterhin bemerkenswert, was Max hier abreißt. Ich habe diese Woche zweimal die Ehre gehabt und durfte hier eine Folge moderieren. Ich kann nicht sagen, hier steckt gerade ja, hinter den Kulissen vor der ersten Folge oder auch vor der Aufnahme extrem viel Arbeit drin, die größtenteils Max übernimmt, mit der Hilfe auch von Moritz. Und ich muss hier am Ende ehrlich gesagt nur sitzen, die Spiele gucken und die Folge moderieren und Glück haben, dass ich immer gute Gäste an meiner Seite habe und das Ganze dann nur bearbeiten und hochladen. Und gerade in der Gruppenphase ist das ein absolutes Brett. Daher, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Informiert euch gerne unter rasenfunk.de/supportersclub, wie ihr den Rasenfunk unterstützen könnt. Und das ist meine Bitte an euch, dass, falls ihr das noch nicht macht, das gerne macht. Ja. Aber wir haben noch ein letztes Spiel und das war die ausstehende Partie in der Gruppe E zwischen Belgien und Rumänien. Am Ende gewinnen die Roten Teufel aus Belgien die Partie mit 2-0. Das erste Tor fällt sehr, sehr früh im Spiel und zwar in der zweiten Minute durch Thielemann nach einer Ablage von Lukaku. Sehr schöne Übersicht auch da. Und es ist nicht so, dass, wie es manchmal ist, dass ein frühes Tor dann dafür sorgt, dass das Spiel direkt einschläft. Das war eher das Gegenteil. Der Fall, Rumänien hält gut dagegen. Belgien ist zwar das gefährlichere Team, aber braucht dann am Ende bis zur 80. Minute, um auf 2-0 zu stellen durch De Bruyne. Zuvor wurde noch Lukakus Tor zum 2-0 wegen Abseits aberkannt. Ey, richtig, richtig geiles Spiel, muss ich einfach mal sagen. Ich habe da richtig gerne zugeguckt. Lass uns tatsächlich gerne mal als erstes auf die Rumänen gucken. Wie haben sie dir gefallen?
Grundsätzlich sehr gut. Wie auch schon im ersten Spiel. Ich finde sie insgesamt im Gesamtpaket sehr, sehr stark. Gerade was so die Intensität angeht, das Umschaltverhalten, wie sie nachrücken. Sie sind kombinationsstark. Sie sind, glaube ich, auf einigen Positionen auch von der individuellen Klasse besser, als man vermuten würde. Also im Gesamtpaket echt eine sehr, sehr coole Mannschaft mit einer großen Einschränkung, die ich hier machen möchte. Und die gilt für das Spiel heute, die gilt auch schon für das erste Spiel von Rumänien. Und zwar einfach die strategische Herangehensweise an die Anfangsphasen. Was allerdings auch eine Sache ist, die man relativ einfach ändern könnte. Das ist auf jeden Fall gut aus rumänischer Sicht. Aber im Grunde genommen hätten sie gegen Belgien in der ersten halben Stunde oder in den ersten 20 Minuten hätten sie das Spiel schon längst verlieren können. Da waren ja genug Chancen da für Belgien, um 3-4-0 zu führen. Wo Rumänien genauso gespielt hat, wie sie in der ersten halben Stunde gegen die Ukraine gespielt haben, nämlich sehr, sehr passiv, sehr, sehr zurückgezogen. Probleme gehabt mit ihrem 4-1-4-1, den Raum hinter dem Stürmer zu verteidigen, wodurch dann entweder sie sehr, sehr stark nach hinten schieben müssen, weil sie den Raum nicht zukriegen und die gesamte Mannschaft nach hinten fallen muss. Oder, wie es jetzt heute dann war, die beiden Achter von Rumänien lassen sich häufig von den belgischen Sechsern rausziehen, wodurch dann neben dem eigenen Sechser sehr, sehr große Räume sind, die noch dadurch zusätzlich verstärkt werden. Und das ist da ein großes Problem gewesen, dass die Flügelstürmer von Rumänien, also Michaila und Mann heute, sich sehr, sehr stark an den Außenverteidigern orientiert haben und dadurch immer wieder den Halbraum geöffnet haben. Gerade auf der rechten Seite, die Belgien ja vermehrt bespielt hat, halb rechts, konnte dann der Verteidiger immer wieder andribbeln und dann Vertikalball spielen, entweder auf Thielemans, auf De Bruyne, manchmal auch auf Luke Bacchio, der reingekommen ist vom Flügel. Und irgendeiner von denen konnte da immer aufdrehen und dadurch entstand halt in den ersten 20, 25 Minuten dieser Eindruck, dass irgendwer bei Belgien immer frei ist. Weil Rumänien diese Passwege nie geschlossen bekommen hat. Ja. Und Belgien dann eben aus dem rechten Halbraum vor allem sehr, sehr viele Kombinationen starten konnte. Entweder haben sie sich dann mit ihrer Überzahl da direkt durchkombiniert oder wenn Rumänien darauf reagiert hat und versucht hat, mit den ballfernen Spielern speziell dann in der Kette dem eigenen Rechtsverteidiger weiter durchzuschieben, wurde dann die linke Seite offen, Belgien konnte verlagern und Doku hatte da seine 1-gegen-1-Situation, die er manchmal sogar gar nicht im 1-gegen-1 ausgespielt hat, sondern dann so ein bisschen verzögert hat und selbst wenn Rumänien dann wieder in eine Überzahl zurückkam, sehr, sehr gut den Ball gehalten hat und dann einfach nicht irgendwie blind versucht hat, im 1-gegen-2, im 1-gegen-3 nochmal das Dribbling zu suchen oder den Ball einfach irgendwie in den Strafraum zu flanken, zu chippen, sondern dann mit Flachpässen immer wieder quasi nicht hinter die Kette, sondern an die Kette angespielt, Lukaku als Wandspieler genutzt und dadurch quasi immer wieder Ablagen ermöglicht. So fällt ja auch das 1-0 durch Thielemans. Lukaku hatte nach Drehung noch ein paar Chancen. Dann gab es noch den einen oder anderen Abschluss so aus 14, 15, 16 Metern. Also ich bin eigentlich nicht so der Fan von Doku, muss ich zugeben. Aber heute diese Entscheidung und Aktion, so immer wieder kurz zu warten und dann einen flachen Ball auf Lukaku statt eine Flanke, das war wirklich sehr beeindruckend, richtig stark, wirklich gut. Um jetzt aber wieder zu Rumänien zurückzukommen, ja, im Grunde genommen haben sie sich durch diese Passivität die unpassende Rolle der Flügelstürmer gegen den Ball und die dadurch resultierenden Probleme mit der Kompaktheit einfach, haben sie sich wieder, wie gegen die Ukraine, die Anfangsphase kaputt gemacht. Gegen die Ukraine hatten sie das Glück, dass die Ukraine es einfach viel, viel schlechter ausgespielt hat als Belgien heute. Dadurch war es da relativ chancenarm, halt viel Ballbesitz Ukraine, aber ist nichts großartig draus geworden. Und in dem Spiel war es dann auch schon so, nach einer halben Stunde eigentlich die erste Situation, wo Rumänien mal ins Angriffspressing aufrückt, gewinnen sie sofort einen Ball, schießen aus dem Nichts das 1-0 und dadurch war es danach ein anderes Spiel. Und heute war es ja im Grunde genommen auch so, je länger das Spiel dauerte, desto aggressiver wurde Rumänien, desto weiter vorgerückt sind sie, desto mehr haben sie attackiert. Hat jetzt nicht 100%ige Erfolgsquote gehabt, aber hat schon im Großen und Ganzen viele Situationen gegeben, wo es gut funktioniert hat. Und so sind sie halt auch peu à peu immer besser ins Spiel gekommen. Spiel wurde offener, wurde mehr hin und her. Sie hatten mehr eigene Ballbesitzphasen, wo sie ihre Kombinationsstärke in Szene setzen konnten. Hatten einfach mehr Spielanteile, mehr Situationen, wo sie auch mal in der belgischen Hälfte waren. Nicht mehr nur, wo sie die ganze Zeit in der eigenen Hälfte verteidigen mussten. Und in diesem Hin und Her, was sich dann zunehmend ergeben hat, konnten sie einigermaßen mithalten, obwohl man denken würde, okay, das sollte Belgien in die Karten spielen, die haben De Bruyne als krassen Umschaltspieler, die haben ultraschnelle Flügel, die haben Lukaku, der in solchen Situationen ja explodieren kann, haben viel Athletik in ihrer Mannschaft und eigentlich ja die besseren Einzelspieler, sodass man denken würde, okay, wenn sich Rumänien hier auf einen Schlagabtausch einlässt, dann spielt das Belgien aber sowas von in die Karten. Hat es ja teilweise auch, aber trotzdem, und das spricht eben für die Qualität von Rumänien, gerade auch im Umschalten, gerade auch in der Intensität, haben sie einigermaßen, ja, ich will jetzt nicht sagen, das ausgeglichen gestalten können, aber es ging schon in die Richtung von ausgeglichen. Sie haben Chancen zugelassen, sie haben auch viele eigene Chancen gehabt. Und da muss man wirklich sagen, in der Hinsicht eine sehr, sehr starke Leistung wieder von Rumänien. Genau wie im ersten Spiel, so ab der 30. Minute waren sie richtig stark.
Ja, ich fand es am Ende auch vielleicht ähnlich da Parallelen zur Türkei, dass so die letzte Entscheidung, die hat zum Teil nicht immer gepasst. Also bis wirklich zu diesem letzten Spielzug extrem gutes Umschaltspiel, gute Passwege gesucht, gutes Auge gehabt. Und dann kam immer diese letzte Entscheidung. Also zum Teil lag es auch an Castells, der ein sehr, sehr gutes Spiel hinten drin gemacht hat. Pariert, glaube ich, ein Ball nach dem 1-0 extrem stark. Ich glaube, von Dragojin kam da der Kopfball, den Castells zur Ecke klärt, halt wirklich kurz nach dem 1-0. Und da muss ich sagen, ich habe erst die Ecken von Rumänien nicht verstanden. Und die haben es aber eigentlich, wie ich fand, zumindest in der Anfangsphase relativ clever gemacht, zu sagen, okay, mit der direkten Flanke in den in den Strafraum bei einer Ecke werden wir nicht so weit kommen, haben quasi kurz ausgeführt und dann über hinten einen Seitenwechsel erzwungen und dann kam irgendwie ein Dribbling rein oder eben die Flanke rein und das führt eben zu dieser Chance in der vierten Minute, glaube ich, oder in der fünften. Das fand ich schon stark, aber ja, sonst vollste Zustimmung, was du gesagt hast, dass eben auch, ja, gerade so, dass eigentlich De Bruyne, Luke Bakio, Lukaku, Doku, die hatten immer, die waren irgendwie immer anspielbar. Und also sie machen, Belgien macht extrem wenig raus. Also Belgien hält Rumänien auch wirklich, wirklich lange im Spiel. Also erst bis zur 60. Da muss man natürlich auch sagen, Lukaku tut alles, um irgendwie Torschütze bei dieser EM zu werden. Das ist jetzt das dritte Tor, was ihm aberkannt wird. Zweimal wegen Abseits, einmal wegen Handspiel. Und ich muss auch sagen, das war, also Fotofinish knapp. Ich muss sagen, ich bin so ein sehr großer Fan dieser semi-automatischen Abseitserkennung. Aber mit der, also mit dem Bildmaterial konnte ich diesmal wirklich überhaupt nichts anfangen. Das war so knapp, dass es echt fürs bloße Auge extrem schwierig zu erkennen war und dieses Bild eigentlich kaum Aufklärung gegeben hat. Ich weiß nicht, wie dir es ging. Also für mich ist in Ordnung die Entscheidung. Ne? Sie werden hinterher, gerade durch diese Semi-Automatik, hat man hier die technischen Hilfsmittel. Aber wow, das mit bloßem Auge erkennen, da hätte ich fast gedacht, das wäre gleiche Höhe gewesen.
Ja, selbst in dieser illustrierenden Grafik sah es ja quasi fast wie gleiche Höhe aus. Es waren wahrscheinlich Millimeter abseits, da kann man jetzt diskutieren. Und Fluch und Segen, ne? Irgendwie auf der einen Seite ist es halt ganz knapp abseits und es geht dann ja auch, also man hat es objektiv festgestellt und die Dauer, um es festzustellen, ist dann auch relativ kurz, weil nicht irgendwer manuell dann eine Linie einzeichnen muss und dann muss man erstmal irgendwie das großartig diskutieren, so, sondern es ging ja jetzt bei der EM und dann relativ zügig, wenn man zum Beispiel mit der Bundesliga teilweise vergleicht. Andererseits, ja, ich meine, kann man auch so sehen, früher ohne das Ganze hätte man sich das Fernsehbild angeguckt und hätte gesagt, ja, ist wahrscheinlich eher gleiche Höhe. Von daher ist es dann irgendwo auch so, dass der Angreifer ja jetzt ja auch ein Stück bestraft wird. Also ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, der hatte jetzt einen krassen Vorteil, weil er irgendwie im Abseits stand, deswegen irreguläres Tor, sondern im Grunde genommen ist es ja einigermaßen gleiche Höhe und dass halt auch bei so einer ultraknappen Entscheidung das Tor dann weggenommen wird, ist eben aus Sicht des Angreifers, aus Sicht des Offensivfußballs, wenn man es so betrachtet, auch irgendwo bitter und ärgerlich. Deswegen gibt es da, glaube ich, zwei Seiten und kann man so und so sehen. Ne? Es ist, glaube ich, eine ewige Diskussion am Ende.
Ja, also ich muss halt sagen, ich finde es in Ordnung, dadurch, dass es ja wirklich am Ende das klingt jetzt doof, aber Mensch entscheiden muss, diese Entscheidung. Also, weil da sage ich halt, das ist fürs menschliche Auge, dass du da irgendwie genau in dem Moment, weiß ich nicht, auf eine Stopptaste drückst, so ungefähr. Das ist halt kaum machbar. Also, da finde ich schon gut, dass es da die technischen Hilfsmittel gibt. Und da kann ich da dann auch irgendwie besser mit leben. Wie gesagt, ich glaube, es ist auch für alle SchiedsrichterInnen angenehmer. Aber ich fand's halt, also es ist halt eigentlich ein nahezu perfekter Pass von De Bruyne. Und es ist eigentlich, also du denkst, wenn das Tor zählt, ist es das perfekte Timing und Lukaku macht es dann natürlich auch gut, aber es ist schon bitter. Ich würde gerne noch auf eine Szene, ich weiß nicht, ob du sie auch gesehen hast, in der 65. Fast das 1-1 für Rumänien, dann ja, also das wäre dann diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt oder wie auch immer. Und dann gibt's aber, also Thielemans bekommt den Ball an die Hand und der VAR greift nicht ein, also es wird sich auch nicht angeguckt. Und ich dachte kurz, ja, okay, wenn man es mit den Spielen vielleicht an diesem Spieltag oder so vergleicht, ist es für dich diskussionswürdig oder sagst du, okay, also ich will sowieso nicht, dass es gepfiffen wird und keine Absicht etc.?
Ist es für mich diskussionswürdig? Puh, ja, ein bisschen überraschend. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, boah, Handspielregel ist echt ganz, ganz schwierig. Also, ja.
Es ist ja auch super kurze Distanz, ne? Ja, also ich glaube, Thielemann bekommt es vom eigenen Mann aus, keine Ahnung, ich bin wirklich, wirklich extrem schlecht in Distanzschätzen. Ich hätte jetzt gesagt, einen Meter gegen die Hand und also die Hand hängt halt auch tatsächlich herab. Ich finde es auch am Ende in Ordnung. Aber Ja, es, also ging auch tatsächlich, bei mir stand es nicht eingeblendet, dass es überhaupt gecheckt wurde, wahrscheinlich, weil es dann einfach direkt gesagt wurde, hier Tatsachenentscheidung wird nicht gecheckt, aber ja, generell hat mir übrigens die Schiedsrichterführung in dem Spiel auch sehr, sehr gut gefallen, also ich finde, man sieht schon so ein bisschen, welche Schiedsrichter das sehr, sehr gut im Griff haben, dass wirklich auch nur die Kapitäne zu ihnen kommen, was ich immer noch die beste Regel dieser EM finde, also ja, dass wirklich das nur die Kapitäne mit den Schiedsrichtern, also ich finde einfach, so, ey, ich bin auch immer für eine Rudelbildung zu haben, versteht's bitte nicht falsch, aber einfach dieses, dass nicht nach jeder Entscheidung 20 Leute auf den Schiri zulaufen, das ja macht irgendwie, also ich habe doch auch das Gefühl, dass das Spiel einfach schneller weitergeht nach faulen Entscheidungen, weil du eben nicht immer diese Mini-Unterbrechung hast, dass erstmal 80 Leute angerannt kommen. Und ich, ja, ich habe auch sowieso das Gefühl, es führt auch dazu, dass nicht das Spiel irgendwie fairer wird in dem Sinne oder irgendwas, sondern einfach, dass es halt besser im Spielfluss bleibt und auch einfach die Rolle des Kapitäns mehr gestärkt wird. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, am Ende, also diese Gruppe ist wirklich komplett absurd. Ich habe es eben schon einmal gesagt, weil wir eben 4 Teams haben mit 3 Punkten. Also Rumänien und Belgien führen die Tabelle an, dann die Slowakei und die Ukraine. Und das ist halt einfach alles offen am letzten Spieltag. Und das finde ich schon, also muss ich ehrlich gestehen, hätte ich vorher nicht gedacht, dass es so eng wird. Also dass du wirklich diese 4 Teams mit 3 Punkten hast. Aber ich habe richtig Bock auf diesen dritten Gruppenspieltag in so viel, also diese komplette Woche jetzt bis zu den Achtelfinals. Das macht schon Bock. Hast du denn, was wären deine Tipps? Wer kommt von den 4 weiter?
Puh. Also ich finde, alle 4 spielen guten Ball. Das ist schon mal gut. Wir haben, welche, Belgien spielt jetzt gegen Ukraine. So rum ist es, ne? Und genau. Slowakei gegen
Rumänien.
Puh.
Ist gemein, ich weiß.
Ich schätze mal Belgien und Rumänien. Rumänien glaube ich knapp. Wenn sie nicht wieder ihre zu vorsichtige Anfangsphase haben, das könnte gegen Slowakei, weil Slowakei auch wieder so eine Mannschaft ist, die dann mit Lobotka einen sehr guten Sechser hat. Und wenn sie den nicht vernünftig zukriegen, kann es schon eklig werden. Also Slowakei hat ja eigentlich auch eine sehr, sehr gute Anfangsphase jetzt im letzten Spiel. Wenn Rumänien sich da schon von Beginn an ein bisschen aggressiver verhält, vielleicht stellen sie ja auch mal um auf Doppel 6 und 10. Das wäre ein relativ simpler Move vielleicht. dann ja, würde ich sagen, eher Rumänien. Und Belgien, denke ich schon, sollte sich am Ende gegen Ukraine durchsetzen. Und ja, vielleicht Slowakei mit einem Punkt dann als Gruppendritter noch drin, ja, das könnte ja sein.
Genau, ich wollte gerade sagen, genau. Da besteht ja noch die Chance. Ja, aber also wie gesagt, und ich muss auch einfach sagen, rumänische Fans, die hatten das Stadion auch wieder ordentlich im Griff in Köln. Also das war, da war auch ordentlich Stimmung drin, aber generell, also ich muss sagen, es war absolut fantastisches Spiel zum Abschluss dieses Spieltags. Also es hätte auch gefühlt 7-0 für Belgien ausgehen können, aber hinterher auch 20-14 Torschüsse, dann 9-5 davon aufs Tor. Also es war schon auch, Rumänien hat lange auch mitgezockt und das fand ich echt, echt sehr, sehr cool und Ratio einfach mit diesen, also ich habe jetzt öfter schon den Vergleich zu Rezo, dem YouTuber gelesen, aber sehr, sehr, also auch absolute Abwehrschlacht da hinten, hat glaube ich auch Sonderapplaus bekommen und das, bitter, dass es am Ende trotzdem verloren geht, das Spiel, aber ja, auch fantastischer Torhüter da auch hinten drin, haben wir jetzt auch gar nicht drüber geredet, aber ja, hat mich sehr abgeholt. Tim, wollen wir zu unseren Spieltags-Awards kommen?
Ja, können wir machen. Jetzt wird's schwierig, da muss ich nämlich Entscheidungen treffen, das ist nicht immer meine Stärke.
Du, manchmal ist aber gut, manchmal habe ich vielleicht auch den, falls du zwischen zwei stehst, kann ich vielleicht dir den einen abnehmen. Aber fang gerne an mit deinem MVP.
Ich würde tatsächlich, also ich habe echt lange überlegt und ich würde, glaube ich, tatsächlich, ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, aber ich würde tatsächlich De Bruyne jetzt mal reinschmeißen. Und zwar, der letzte Eindruck ist immer der prägendste, sagt man manchmal. Das, was hängen bleibt. Und ich meine jetzt gar nicht das 2-0. Das macht natürlich auch gut, sich da durchzuwühlen. Sondern die Phase nach dem 2-0 tatsächlich, wo ja, glaube ich, alle so ein bisschen gedacht haben, okay, Rumänien hat jetzt so lange hier mitgespielt und war so nah dran und jetzt das 2-0 irgendwie so eine Art Vorentscheidung. Aber relativ kurz danach hatten sie ja nochmal eine große Chance zum Anschlusstreffer und das war auf jeden Fall noch lange nicht durch. Also Rumänien hätte da schon noch zurückkommen können und da fand ich in der Phase De Bruyne sehr, sehr beeindruckend, wie er dann quasi immer wieder gegen den Ball rausgerückt ist aus der Formation, immer wieder Druck gegeben hat und quasi so ein bisschen seine Mannschaft dann mitgerissen hat von wegen, okay, wir können jetzt nicht hier das 2-0 verteidigen die letzten 10 Minuten, sondern wir müssen schon immer wieder versuchen, Rumänien zu stören und quasi zu verhindern, dass die uns hinten einschnüren. Dann auf Rückpässe auf den Torwart durchgelaufen als Zehner irgendwie in der 85. Minute, nachdem man so ein intensives Spiel in Knochen hat. Ganz am Ende in der Nachspielzeit gibt's so eine Verlagerung, wo er dann auf einmal auf den Flügel rausrückt, den Außenverteidiger anläuft und der den Ball ins Ausschlägt. Dann habe ich mir gedacht, okay, komm, hat grundsätzlich ja sowieso ein gutes Spiel gemacht. Schwer in der belgischen Mannschaft irgendwie ihn rauszuheben, wie überhaupt bei allen Mannschaften, finde ich. Also das muss man gerade bei den Mannschaften, die heute sehr gut performt haben, also die beiden, Tschechien dazu noch, bei allen Mannschaften irgendwo sehr, sehr geschlossene Leistungen auch von den Truppen, was ja auf jeden Fall im Sinne des Fußballs nur sein kann. Glaube, da müsste man jetzt nicht unbedingt sagen, okay, De Bruyne war jetzt der Man heute bei Belgien, sondern die haben wirklich alles sehr, sehr gut performt, aber dann habe ich mir gedacht, komm, für dieses Attackieren in den letzten 10 Minuten nochmal draufgehen und so weiter, da vorweg die Mannschaft quasi ja dazu zu pushen, dass man sich nicht hinten reinstellt, verdient dann doch diesen Award.
Sehr schön. Bei mir ist es tatsächlich, ich habe ihn zu Beginn auch schon gelobt, aber Mamardashvili, weil ohne ihn verliert Georgien dieses Spiel, muss man glaube ich so sagen. Er hält am Ende den Punkt fest. Und ja, also fand es auch sehr schön, wie er einfach gefeiert wurde von den eigenen Mitspielern, von den Fans. Daher kurz und knackig, ich habe eben schon gesagt, 11 Paraden waren es am Ende. Unfassbar viel geleistet in dem Spiel. Daher kurz und knapp, Mamardashvili ist es bei mir. Wer ist denn dann dein Unsung Hero des Spieltags?
Ja, irgendein Tscheche. Aber ich weiß nicht, ob Schick als Unsung Hero durchgehen kann. Ich meine, er hat ein Tor geschossen und war relativ auffällig und er ist relativ bekannt. Also schon schwer, aber ja. War jetzt auch nicht so, dass er irgendwie den Spieltag komplett, dass er komplett jetzt im Zentrum des ganzen Interesses stehen würde. Ansonsten, ja, von Tschechien kann man schon viele nehmen. Czerny, vielleicht den Linga, den du ja auch schon erwähnt hast. Einen von den Verteidigern vielleicht. Wenn Schick erlaubt ist, nehme ich Schick.
Du, alles gut, wenn du den gerne. Also, wir haben ja auch relativ wenig tatsächlich außerhalb des Tores über ihn gesprochen.
Das stimmt, ja.
Von daher finde ich das komplett valide. Ich bleibe tatsächlich bei den Torhütern. Ich habe es eben schon gesagt, wir haben kaum über Nita gesprochen bei Rumänien. Er hatte 7 Paraden. Ich fand das extrem stark, wie er vor allem immer gegen Lukaku auch pariert hat. Also es war irgendwann sehr lustig anzusehen, das 1-gegen-1, was die beiden immer hatten. Wirft sich ja ehrlich gesagt auch von 2-0 komplett noch in den Ball, kriegt noch die Stollen von De Bruyne ab beim 2-0, weil er sich komplett versucht, noch den Laufweg zuzumachen. Also auch unfassbar starkes Spiel, auch wenn es am Ende da nicht für einen Punkt gereicht hat, aber in dem Sinne vielleicht von uns auf jeden Fall ein wenig Anzang und hat ein sehr, sehr solides Spiel gemacht. Wie gesagt, immer wieder gute Entscheidungen getroffen, ob er jetzt stehen bleibt, ob er rausrückt, ob er schon runtergeht bei einem Ball. Und so einen Schuss von Lukaku muss man auch erstmal halten. Also da ist, glaube ich, ganz schön viel Power hinter. Und das fand ich, hat er sehr, sehr gut gemacht. Gut, dann schließen wir ab mit dem Moment des Spieltags. Was war das bei dir?
Den habe ich tatsächlich eben schon erwähnt. Und ich wähle mir da aus den Pass von Doku vor dem 1-0 der Belgier, der mich immer noch ja, sehr begeistert. Also die Aktion, sehr ähnlich, gab es ja dann später noch ein paar Mal, aber ja, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr, das ist, so stelle ich mir eine Angriffsaktion im Strafraum vor. Also hervorragend.
Ja. Ja, Doku auch, also wäre auch fast nochmal, hättest du ihn eben nicht schon so gelobt, auch nochmal für mich ein Kandidat für den Unsung Hero gewesen, weil ich finde, er hat auch ein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Bei mir ist es, und ich habe es eben schon angesprochen, es ist tatsächlich die Abseitsanzeige bei Lukakus Tor. Also wir hatten Mittwoch schon das erste Mal diesen Pulsschlag, ob der Ball jetzt berührt wird oder nicht, das fand ich schon sehr interessant. Aber ja, also diese, ich glaube, jeder, der das Spiel geguckt hat, war danach verwirrter als vorher. Also ich konnte dann irgendwie in der ersten Perspektive damit leben, dass es abseits ist. Das hat mich komplett verwirrt. Aber das ist ja auch am Ende des Tages schön, dass wir die Entscheidung nicht fällen müssen. Tim, wir fallen aber jetzt die Entscheidung, diese Sendung für heute zu beenden. Ich bedanke mich herzlich bei dir. Schön, dass du dabei warst.
Danke auch.
Und dann hört ihr ab morgen wieder den Max, auch zum Deutschlandspiel. Macht's gut, macht euch noch ein schönes Wochenende. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Lernst ein bisschen Geschichte und dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie sich das damals im Parlament entwickelt hat.